Die haben teilweise wirklich unzählige Händler auf den Listen. Und das ist auch nicht grundsätzlich verkehrt, aber wir haben dann mal ausgewertet, welche Händler haben denn bei wie viel Prozent des Sortiments die Buybox? Und sind dann in dem Fall auch Preisführer. Dann irgendwie hat man auf einmal nicht mehr irgendwie über 100 Händler, sondern man hat zwei, die beim gesamten Sortiment in der Buybox sitzen. Mal der eine, mal der andere. Dann war es ganz interessant, wurde gegenüber dem Hersteller kommuniziert, dass ja, wir halten uns an dem UVP und wir wollen das Ganze irgendwie partnerschaftlich machen und und. Aber dann fiel halt auf, nee, da ist ein Händler halt immer x Prozent unter dem Preis, den er uns eigentlich angibt.
Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vettel.
Moin Flo.
Hi Moritz, grüß dich.
Heute haben wir quasi ein Follow-up zu unserem letzten Deep Dive, zu unserem letzten gemeinsamen Thema. Das waren ja unsere Top 5 Learnings aus Marktanalysen, die wir letzten Jahre gemacht haben. Und da wir recht gutes Feedback bekommen haben, dachten wir uns, wir nehmen heute mal Learning 6 bis 10, also 5 weitere auf. Bevor es losgeht, was ist so bei uns passiert? Hast du Updates?
Ja, also bei uns gibt es auf jeden Fall ein super spannendes Update. Da kommen wir aber vielleicht gleich zum zweiten Punkt zu. Wir wollten ja ab und an auch mal Themen, die wir auf LinkedIn diskutieren, jemand mit im Podcast reinbringen, weil wir auch wissen, dass nicht jeder auf dieser Plattform unterwegs ist, aber manchmal es einfach ja spannende Updates gibt, die wahrscheinlich jeder mal gehört haben sollte, der sich so im Marktplatzkosmos bewegt. Und es gab jetzt eine ganz spannende Neuerung für den Marktplatz Otto. Die haben nämlich im letzten Monat einige neue Kategorien veröffentlicht. Wir sind ja im sehr engen Austausch mit Otto, betreuen da ja auch einige Kunden im Advertising sehr erfolgreich. Und ein Problem begegnet uns da immer wieder, nämlich dass viele Produktkategorien einfach noch nicht freigeschaltet sind. Ne? Und da haben wir dann die Situation, dass Marken starten wollen, wollen Gas geben, aber sind dadurch ja blockiert. Und ich erinnere mich an ein Gespräch mit der Melanie auf unserem letzten AOM, das ist eine ziemlich hohe Ansprechpartnerin von Otto. Da haben wir so ein bisschen über die Roadmap gesprochen, welche Produktkategorien die jetzt in nächster Zeit eben auch onboarden wollen. Und da gab es jetzt eben einige spannende Veröffentlichungen. Ich weiß nicht, soll ich einfach mal durchgehen, was wir so exemplarisch gesehen haben?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, es sind ja auch ein paar dabei, wo man irgendwie oder wo ich dachte, das gab es wirklich noch gar nicht. Also immer ganz spannend, ne? Wo Otto ja schon wirklich extrem groß ist, gerade in Deutschland. Ich meine, klar, noch spielbar hinter Amazon, aber trotzdem halt der zweitgrößte Kanal. Gib doch mal durch, was so spannende Kategorien sind, die es vorher noch gar nicht gab.
Ja, und da sprichst du auch einen ganz passenden Punkt an. Es geht eher um kleinere Unterkategorien, ne? Ich glaube, die Hauptkategorien, von denen wir sprechen, die sind mittlerweile bekannt, aber da gibt es ja mittlerweile unzählige Unterkategorien, wie man es auch auf Amazon kennt. Das heißt, was man sich mal anschauen sollte, also Otto hat da eine recht schöne Übersichtsseite über Kategorien mit entsprechenden Gebühren und so weiter. Garten und Heimwerken, definitiv. Da sind zum Beispiel neue Unterkategorien wie Reinigungsmittel, Reinigungsset, Dünger, Türspione und so weiter gekommen. Dann in der
Klingt auf jeden Fall schon mal
Kategorie.
sinnvoll, weil Hornbach ja auch Gas gibt und Obi und die anderen spezialisierten Marktplätze.
Absolut, ja, absolut. Also wir bewegen uns ja häufiger mal im Baumarktsegment. Und da sieht man auf jeden Fall, dass so ein Obi, die ja sehr groß hier sind, in Deutschland, auch da die Möglichkeit mittlerweile bietet, Stores und also Brandstores zu erstellen und. Das heißt, ein sehr, 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 sehr interessanter Bereich. Dann Kategorie Drogerie und Körperpflege, ne, als Beispiel Deo, Sonnencreme, Haarpflege und so weiter. Noch da mal genauer reinschauen. Mobilität und Kfz, das heißt Zündkerzen, Wischblätter, Fahrzeugheber. Da gibt es noch ein paar weitere, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe von Kfz so wenig Ahnung. Also die meisten Kategorien haben wir gar nichts gesagt.
Ja, vielleicht passend dazu, es passiert hier gerade super viel in der Marktplatzwelt. Ne? Man kriegt natürlich mit, dass manche spezialisierte Marktplätze wie irgendwie MyToys oder Mirapodo leider nicht mehr weitermachen können. Dafür andere wie Kaufland und Otto hoch im Kurs sind. Da hatte ich jetzt, ich meine sogar gestern erst gelesen, dass jetzt auch bald Kaufland Tschechien kommen soll. Zumindest sehe ich hier auf der Webseite Coming Soon. Das heißt, neben Kaufland Deutschland, Kaufland Slowakei geht es ja auch voran. Und Und Kaufland sagt selber, dass die auch schon 32 Millionen Besucher pro Monat haben, alleine auf kaufland.de und über 5000 Kategorien. Von daher sehr schön, dass hier auch bei den anderen Marktplätzen wirklich einiges passiert.
Ja, ja, über Kaufland lohnt es sich sowieso mal zu sprechen, aber nicht an der Stelle, aber die haben ja generell ein ganz spannendes Modell, ne, mit irgendwie dieser Offline-Online-Verknüpfung, dann die Entwicklung, Hitmeister, Real, jetzt Kaufland. Da habe ich auch in einem Podcast, der jetzt demnächst erscheinen wird mit Nespresso, auch ein bisschen genauer darüber gesprochen. Das heißt, wer da mehr erfahren will, über den Marktplatz darf ich mal reinhören. Ja, und dann nochmal vielleicht nochmal ganz kurz genannt, also jetzt wieder auf Otto zurück, Sport und Freizeit, Elektronik, Home and Living, Baby, das sind so die Kategorien, wo man auf jeden Fall, wenn man sich in den Kategorien befindet, mal genauer hinschauen sollte, was sich da so getan hat.
Ja, ja, sehr nice.
Alright, dann, ich würde mal sagen, so das größte Movesell-Update, das Thema, mit dem wir uns natürlich gerade intensiv wieder beschäftigen, AOM in Hamburg. Was kannst du mir dazu sagen?
Ja, bald geht's los. Ich glaube, wir sind alle heiß. Wir kriegen täglich wirklich unzählige, sehr, sehr coole Bewerbungen rein, beziehungsweise es melden sich wirklich große, bekannte Brands an. Wir wollen das Ganze ja wirklich exklusiv und etwas geschlossen, persönlich halten. Deshalb wollen wir da jetzt irgendwie kein Name- oder Brand-Dropping machen. Wenn ihr auf unsere Website geht, movesell.de/AOM, findet ihr da einige Brands, die dabei waren, die wir auch nennen dürfen. Was wir aber sagen können, ist, dass natürlich auch wieder die Marktplätze selber mit hochkarätigen Ansprechpartnern dabei sind. Ich finde, das charakterisiert auch unser Event wirklich ganz cool, wo hast du sozusagen vielleicht aus deiner Kategorie, vielleicht auch aus anderen Kategorien große, erfolgreiche Hersteller da, irgendwie ein CEO, ein Head of E-Commerce, ein Head of Sales, hast dann aber auch persönliche Ansprechpartner von den Marktplätzen da. Ne? Das heißt, ich kenne es gerade nicht die ganz aktuelle Liste, aber recht sicher sind Amazon dabei, Otto ist dabei, Konrad ist dabei. Ich meine, es sind auch neue dazugekommen. Ergänz gerne, welche neuen Marktplätze haben wir am Start?
Ja, also Home24 ist auf jeden Fall am Start, cool. Freue ich mich sehr drüber. Ja. Ein Allegro ist dabei, ein Zalando wird voraussichtlich auch dabei sein und noch ein paar andere, so ganz genau, okay, ich wüsste gerade auch nicht, aber ich glaube, wir haben eine Abdeckung dabei, auf jeden Fall. Von allen relevanten Marktplätzen, dass mindestens ein Ansprechpartner vor Ort ist. Ne? Und das ist auch der Anspruch und da merken wir auch, dass die Marktplätze, da würde ich richtig Lust drauf haben. Das sieht man zum Beispiel an den Ansprechpartnern, die auch ein Otto dahin schickt, dass da wirklich eine sehr hohe Management-Ebene dort vor Ort ist.
Auch bei den Marktplätzen, ne? Also kann man ja ruhig auch sagen, zum Beispiel von Amazon ist da der Euro-Partner-Manager bei Andrea Bonucci. So, das ist schon richtig cool. Das heißt, ne, man muss es einfach mal so betonen, hier sprecht ihr nicht mit irgendjemandem aus dem Support, den ihr vielleicht irgendwie noch so erreicht bei Amazon, sondern wirklich ganz hohe Ansprechpartner, die wirklich ganz doll Bescheid wissen und sich auch einsetzen können. Und das muss man einfach auch mal klar sagen, da legt Amazon sich immer mehr ins Zeug, wirklich nahbar zu sein und wirklich auch direkt uns zu unterstützen.
Absolut, ja. Und bei anderen wie Otto ja genauso, ne? Also war ja auch jetzt wie Melanie letztes Mal da, Head of Sales. Also da kriegt man schon spannende Ansprechpartner.
Ja. Alright. Vielleicht noch kurz, also wir haben, glaube ich, schon ausreichend Anmeldungen. Nichtsdestotrotz wollen wir immer eine coole Mischung zusammenstellen. Von daher meldet euch gerne weiter zahlreich an. Ich glaube, ganz close sind wir noch nicht. Muss ich nachher nochmal Kim fragen. Am 8. Mai geht's los in Hamburg am Vorabend der OMR, die ja dann am 9. und 10. Mai ist. Haben wir auch Messestand, falls ihr es dann erst schafft. Kommt gerne persönlich vorbei, schnackt uns an, falls ihr auch nochmal Bock habt zu schnacken. Ansonsten geht nochmal auf movesell.de/AOM und tragt euch gerne zahlreich ein. Auch hier der wichtige Hinweis, man kann sich jetzt auch für die Folge-Events eintragen. Wenn ihr darauf geht, findet ihr nämlich auch noch ein weiteres Event, was wir jetzt heute nicht thematisieren wollen. Das heißt, es kommen auch noch weitere coole Events dieses Jahr.
Absolut, ja. Und auch gut, dass du den Tipp mit der OMR nochmal reinbringst. Wer da Lust hat, sich mit uns mal auszutauschen oder so, schreibt mir einfach eine Nachricht bei LinkedIn. Ich versuche auch viel am Stand zu sein und dann kriegen wir das da auf jeden Fall hin. Gut, dann lass uns mal reinstarten in die nächsten Top 5 Tipps. Moritz, hast du Lust, mit dem ersten Punkt loszulegen? Falsche Kategorien.
Genau, vielleicht nochmal für alle, die den letzten Podcast nicht gehört haben oder die nochmal reinschauen wollen, was haben wir dann in der ersten Folge gemacht, also was waren so die ersten Top 5 Learnings? Das war einmal das Thema schlechter Content, ne, uneinheitliches Branding. Der zweite Punkt war, dass die Marktanteile auf Amazon oft anders sind, als man sie von offline kennt, von der eigenen Marke oder von anderen Marken. Als dritten Punkt hatten wir, dass man sich anschauen sollte, wie nach der eigenen Marke gesucht wird oder in der Produktkategorie wird eher generisch gesucht oder wird direkt nach Marken gesucht. Dann haben wir nochmal aufgezeigt, wie die Saisonalität sich auf Amazon verhält, das auch oft anders ist, als man erwartet. Und als fünften Punkt hatten wir, wie wichtig sind denn Varianten. So, und heute wollen wir weitermachen als sechsten Punkt mit dem Thema falsche Kategorisierung. Kann man, glaube ich, lange drüber sprechen. Ich würde sagen, so unser wichtigstes Learning ist, dass selbst bei Top-Marken, wir haben jetzt hier, glaube ich, gerade mal die Marke Gizeh rausgeschrieben, es gar nicht mal schlimm ist, dass man nicht immer perfekt in den richtigen Kategorien ist, also dass man so ein, zwei abschweifen. Hier haben wir zum Beispiel ein Produkt, also Gizeh kennt vielleicht jeder von euch aus dem Raucherbereich, das ist irgendwie in der Kategorie selbstklebende Notizzettel gelandet. So macht natürlich keinen Sinn. Ist für den potenziellen Käufer auch komisch, wenn er das sehen sollte. Vor allem ist es problematisch, das kennt ihr wahrscheinlich schon für den Such- und Ranking-Algorithmus, weil Amazon möchte natürlich die Produktdaten möglichst sinnvoll kategorisieren. So, ein viel größeres Problem ist aber, dass oft die Produkte gar keine Kategorie haben. Und das kann auch wirklich bei Top-Marken sein, die vermeintlich guten Content haben, durch Bugs von Amazon, durch Markenrechtsprobleme, kann es immer mal sein, dass eine Kategorie eben rausfliegt. Von daher wäre mein Tipp auf jeden Fall, das wirklich zu monitoren. Das heißt nicht nur einmal, sondern möglichst regelmäßig.
Ja, gerade so diese laufende Änderung. Ne? Also ich erinnere mich, wir machen das jetzt schon ein paar Jahre, dass Amazon zwischendurch auch mal Kategorien gänzlich gestrichen hat oder eben im Kategoriebaum anderen Hauptkategorien zugewiesen hat. Das hat dann dazu geführt, dass das teilweise auf den Produktseiten zwar noch richtig angezeigt wurde, aber im Backend gab es diese Kategorie gar nicht mehr. Nee, sorry, umgekehrt. Im Backend wurde es angezeigt, aber im Frontend gab es diese Kategorie gar nicht mehr. Ja. Das war dann schon ein Problem. Das heißt, muss ich es dann an den richtigen Stellen dann anschauen. Und wie du schon gesagt hast, hat das dann eben auch erhebliche Auswirkungen oder kann erhebliche Auswirkungen auf Sichtbarkeit, Advertising haben und so weiter.
Ja, ist ein guter Punkt. Also weil was du sagst, ist ja, es kommt nicht darauf an, was ich halt in meinem Flatfile oder bei Amazon der Seller oder Vendor Central hinterlegt habe, sondern was am Ende angezeigt wird. Ne? Und ich sag mal so, mir fällt gerade noch ein cooles Beispiel ein, was wir immer in dem Bereich Fashion, Bademode, Bademäntel, Badeponchos hatten. Es kann sein, dass ich einen vermeintlichen einfachen Switch habe, vielleicht sogar gewollt, dass ich erst im Bereich Fashion bin und dann in den Unterkategorien bis runter zu Babyponcho, irgendwie Bademantel, Saunakilt. Und es gibt eine ähnliche Kategorie, die ist aber dann nicht mehr in Fashion, sondern die geht dann von Baby runter Richtung Babyponcho. Und ich meine, es war damals mal so, dass im Bereich Fashion schon länger dann immer nur der Parent-Title angezeigt wurde. Obwohl ich halt einen Schei-Titel habe und in der Kategorie Baby-Ponchos wurde auf einmal dann der Variantentitel, also der Schei-Titel angezeigt. So, das heißt, es kann sogar auch wirklich dann mit der Produktdarstellung einhergehen, wenn ihr die Kategorie ändert, bewusst oder unbewusst.
Ja, es zeigt ja nochmal, wie wichtig es ist, dass man halt im besten Fall mit einem externen Tool bei Amazon da stand jetzt keine Lösung bereitstellt, halt euch auf jeden Fall die Produktseiteninhalte mal scrapen beziehungsweise monitoren lassen sollte, weil das eben auch nur im Frontend angezeigt wird. Neulich hatten wir auch einen Case bei Produkte aus dem Bereich weiße Ware. Da gibt es ja schon im Bereich Waschmaschinen und so weiter spezielle Filter auf Amazon. Und da wurde auch die Kategorie entfernt, unbewusst. Und dann ist man auf einmal in diesem Kategoriefilter, wo schon ein gewisser Anteil der Gesamtsuche nachher drüber läuft, gerade bei technisch komplexeren Produkten, wäre man einfach nicht mehr drin. So, und dann wurde die Kategorie wieder zurückgeändert und dann war man da auch wieder drin, aber es hat eben schon irgendwie zum temporären Umsatzeinfall bei einzelnen Produkten geführt. Und das ist auch nochmal so etwas, weshalb man dieses Kategoriethema auf gar keinen Fall unterschätzen sollte.
Ja. Alright, dann lass uns weitergehen. Was hast du als nächstes Top-Learning aus hunderten Marktanalysen mitgebracht?
Ja, der genaue Fokus auf die Händler so und damit in Kombination die Preisstruktur. Ich bringe mal ein Beispiel mit, Marke Spitzner. Sind sie im Bereich Saunabedarf, Beauty, Kosmetik und unterwegs. Und die haben teilweise wirklich unzählige Händler auf den Listen. Und das ist auch nicht grundsätzlich verkehrt, aber wir haben dann mal ausgewertet, welche Händler haben denn bei wie viel Prozent des Sortiments die Buybox und sind dann in dem Fall auch Preisführer gewesen. So, und dann irgendwie hat man auf einmal nicht mehr irgendwie über 100 Händler, verschiedene Händler, sondern irgendwie man hat zwei Händler, die bei allen, also die beim gesamten Sortiment in der Buybox sitzen. Mal der eine, mal der andere. Dann war es ganz interessant, wurde gegenüber dem Hersteller kommuniziert, dass wir halten uns an den UVP und wir wollen das Ganze irgendwie partnerschaftlich machen und. Aber dann fiel halt auf, in so einer ersten Ad-Hoc-Analyse, Mensch, nee, da ist ein Händler halt immer x Prozent unter dem Preis, den er uns eigentlich angibt. Ne? Klar, man darf es jetzt nicht klar vorgeben und das hat der Hersteller auch nicht gemacht, aber der Händler hat ja von sich aus gewisse Aussagen getätigt, die einfach überhaupt nicht der Realität entsprechen. So. Und was bei so einer Ad-Hoc-Analyse rausgekommen ist, wurde dann halt über eine gewisse Zeit mal täglich gemonitort. Das heißt, wie verhalten sich die Buybox-Gewinner und die Preise im Verhältnis zum UVP? Und da hat man dann nachher ein schönes Bild gehabt und konnte dann basierend auf dieser Datenbasis entscheiden, okay, mit welchen Händlern kann ich wirklich transparent und vertrauensvoll sprechen, weil sie auch entsprechend sich so agieren, wie sie es eben auch kommunizieren und bei wem trifft das eben nicht zu und wer schadet meiner Marke möglicherweise sogar mittel- und langfristig. Und das ist auf jeden Fall etwas, was man sich mal anschauen sollte. Das heißt, gibt es einzelne Händler, die Preisstrukturen gänzlich zerstören und wer bietet über was an?
Ja, finde ich gut. Also kann man, finde ich, direkt abschließen zu dem Punkt, weil das Thema Händler, Preisstruktur, welches Verkaufsmodell sollte ich wählen, ne? Wenn ich selber als Seller aktiv bin, als Vendor und habe ich noch etwaige Dritthändler. Das gehen wir in fast jedem Podcast an, aber eben aus verschiedensten Blickwinkeln. Und was du wieder gezeigt hast, ist ein super cooles Beispiel aus der Praxis, was hier wieder der Fall war. Das heißt, man sieht, wie komplex das Thema ist. Und vielleicht kann man hier wirklich einfach abkürzen. Man muss diese Daten erheben, man muss diese Daten regelmäßig erheben. Das heißt, ich muss genau wissen, zu welchem Preis gibt es welche Händler und wie aggressiv sind die, natürlich auch was die Buybox angeht. Und natürlich noch der, ja, vielleicht Standardtipp, nehmt auch Kontakt auf. Das kann sich lohnen, um wirklich zu verstehen, bieten die Vollsortiment an, bieten die nur Restware an, Aktionsware, kann man vielleicht mit denen zusammenarbeiten und sich super ergänzen, vielleicht so eine Art Backfiller. Das lohnt sich, man kommt nicht drum herum, einfach ignorieren, einfach sein eigenes Ding machen, ist nicht mehr auf Marktplätzen.
Mhm, ja, definitiv. Alright, dann lass uns da einen Strich drunter machen. Was ist der nächste Tipp?
Genau, es geht um Bewertung und auch hier wollen wir keinen Rundumschlag machen, warum sie natürlich wichtig sind, was man alles so machen kann mit Wine und so weiter und so fort. Hier wollen wir nochmal betonen, dass die Bewertungen vor allem immer wertvoll sind für sozusagen Marktforschung, beziehungsweise wie kann ich mein Produkt verbessern, beziehungsweise wie kaufen meine Kunden oder warum kaufen meine Kunden und warum kaufen sie vielleicht auch nicht wieder. Ne? Das heißt, ich habe hier super wertvolle Consumer Insights, kann man ja auch mal unseren Partner Gumminga nennen, die sich vor allem auch darauf spezialisiert haben, nicht nur auf Amazon, auch auf andere Plattformen. Das heißt, ich kann hier ganz, ganz viel rauslesen und das sollte ich, egal wie groß ich bin, als Marke machen, aber sehr große Unternehmen wie beispielsweise Samsung haben das natürlich auch schon möglichst strukturiert in ihre Prozesse integriert, um dann möglichst schnell auch zurückgespielt zu bekommen, was funktioniert und was auch nicht.
Ja, es ist spannend, ne? Also die verstehen wirklich dieses Customer Experience Management. Da sehen die diesen Kanal Reviews, auch nicht nur auf Amazon, sondern auch darüber hinaus, als einen der großen Kanäle neben so etwas wie Kundenservice in Stores oder Callcenter und so weiter als Punkt einfach, wo man mit dem Kunden interagiert. Und da kann man aus dem Bereich Reviews einfach viele interessante Insights halt rausholen. Also da auf jeden Fall auch eine Empfehlung für die Podcast-Folge, die wir mit Christian Drehaus aufgenommen haben. Da geht es wirklich nur um das Thema Reviews auf Marktplätzen und da sprechen wir auch nochmal alle Themen, die damit so einhergehen, wie Amazon, Wine etc. genauer durch. Einfach ein bisschen in der Podcast-Historie bei uns runterscrollen und dann findet ihr die Folge.
Ja, vielleicht noch ein Kommentar, auch wenn ich es vermeiden wollte, zu Amazon Wine, weil ich es neulich gerade in unserem Slack-Channel bei unseren Beratern gelesen habe, dass es wohl wirklich gut abgeht in vielen Produktbereichen mit vielen Marken. Das heißt, wenn jetzt eure typische Frage ist und ihr es noch nicht ausprobiert habt, funktioniert das? Wie gut funktioniert das? In der Regel funktioniert das sehr gut, wenn ihr coole Produkte habt, die sozusagen auch gefragt sind. Dann bewirbt sich sozusagen jemand aus diesem Produkttester-Club, diesem offiziellen Club von Amazon, auch direkt da drauf. Das heißt, innerhalb weniger Tage erfolgen der Bestellung, innerhalb weniger Tage habt ihr wahrscheinlich auch Reviews. Und wenn eure Produkte top sind, dann kriegt ihr auch gute Reviews. Wenn sie nicht gut sind, dann werden sie vielleicht auch schwierig ausfallen. Von daher klarer Tipp, das auszuprobieren. Und in der Regel stimmt das Kosten-Nutzen-Verhältnis auch absolut.
Ja, Definitiv. Okay, dann machen wir mal weiter mit dem nächsten Punkt. Und das ist eine Vernachlässigung der Preispunkte. Ja, das ist natürlich jetzt eher etwas, was den Seller betrifft. Wir sehen aber häufig, dass ein ganz, ganz großer Fokus auf Marketing gelegt wird. Das heißt, wir wollen die besten Produktseiten haben. Wir wollen das tollste Advertising haben. Und so ein paar Grundlagen werden da einfach außer Acht gelassen. Jetzt kann man über das Thema Sortimentsstrategie reden, aber jetzt wollen wir hier primär den Fokus auf das Thema Preis und auch Preis steht ordentlich in diesen Grundlagen zu legen. Und das ist auf jeden Fall ein Learning, dass der Preis irgendwann mal einfach am Anfang halt gesetzt wird und das war's. So, Content wird irgendwie einmal im Monat angepasst, Advertising wird täglich angepasst, aber der Preispunkt ist einmal gesetzt und dann ist der irgendwie gut. So, und man sollte da wirklich genau reingehen in die Analyse und mal zu schauen, okay, welcher Preispunkt zieht denn auf Amazon? Welche Marken befinden sich in welcher Preisrange und dominieren da eben auch dann die Abverkaufszahlen? Und wo bin ich in meiner bin ich mit meiner Marke und meinen Produkten im Verhältnis zu diesen top-performenden Marken? Und da ist die Ursache nicht immer nur im Marketing zu finden oder in der Produktqualität, sondern teilweise einfach auch im Preis. Das ist natürlich auch ein entsprechender Margenhebel. Das heißt, wenn man sich mit dem Thema länger nicht beschäftigt hat, was ich jetzt mal einigen unterstelle, dann sollte man da auf jeden Fall nochmal rangehen, weil da kann man mit den richtigen Analyseergebnissen auf jeden Fall einen großen Hebel freilegen.
Ja, jetzt haben wir natürlich eine coole Grafik vorliegen, die Zuhörer nicht sehen, die uns Finn bereitgestellt hat, um es vielleicht noch ein bisschen greifbarer zu machen. Also erstens geht es eben darum, ja, das ist jetzt nicht der erste Optimierungspunkt, dass ihr eure Preise anpassen sollt, sondern dass ihr innerhalb der Marktanalyse eben nicht nur eure Marke analysiert, sondern natürlich auch am besten die Mitbewerber und dann feststellt, okay, vielleicht sind wir im Content nicht so gut, vielleicht sind wir einen Tick besser, vielleicht sind wir auch gleich gut, aber das ist gar nicht der ausschlaggebende Faktor, warum ich weniger verkaufe, warum ich schlechteres Ranking habe, sondern die Preispunkte passen nicht, beziehungsweise die Konkurrenz ist einfach anders oder wie du sagst, in einem anderen Preispunkt wird mehr gekauft. Und da hat der Kollege von uns eine richtig coole Grafik gebaut, wo man eben sieht, hier in dem Beispiel Arbeitsschuhe, da haben wir einmal die Marke Word Modify, wir haben die Marke Uvex und die Marke Elton. Wie stark das ausgeprägt ist für jede Produktrange von 20 bis 40 Euro, 40 bis 60 Euro, 80 bis 100 Euro und so weiter. Und dann muss man eben natürlich auch noch den geschätzten Anteil, was diese Marken dann verkaufen, diesem Preissegment schätzen oder erheben. Gibt es auch Möglichkeiten für und dann muss man das Ganze zusammenwürfeln und dann sieht man sozusagen erst, bin ich eigentlich gerade wettbewerbsfähig und das wollen wir euch heute mitgeben, dass ihr auf jeden Fall nicht nur euch isoliert anschauen solltet, sondern eben auch die Daten, die ihr für euch erhebt oder die ihr von euch kennt, für den Wettbewerb anschauen und vergleichen solltet.
Ja, auch da nochmal eine Empfehlung zu einer Podcast-Folge, die wir zum Thema Preis schon aufgenommen haben. Ich habe da mit dem Dr. Richard Schwenke gesprochen, wo man eben auch über diese Preisoptimierung, über das Preismonitoring, wo wir einfach nochmal tiefer ins Detail gegangen sind, auch da ein bisschen zurückscrollen. Das merke ich übrigens jetzt gerade, Moritz. Es macht Spaß, wie wir mittlerweile durch diverse Deep Dives haben und wo man immer ganz gut verweisen kann. Leute, die dann sagen, ja, die Tipps sind alle super, aber für mich ist insbesondere dieser Tipp total interessant. Ich will mehr erfahren. Und schade, dass ihr jetzt nicht da tiefer ins Detail geht und dass man dann sagen kann, ja, schau dir doch mal die und die Folge an. Da hast du genau diese Details. Das ist irgendwie ganz, ganz cool und das kommt sicherlich erst, wenn man ein paar mehr Podcast-Folgen aufgenommen hat.
Auf jeden Fall. Das heißt, wenn ihr auch mal jemanden direkt sprechen möchtet von den Partnern, können wir euch direkt einen Draht herstellen und ich glaube, das ist auch ganz cool. Und das wollen wir ja auch mit unserem Community-Charakter, ne, mit AOM und allem, was wir aufbauen, ja auch eben ermöglichen. So, wir bleiben bei dem, wo wir Experte sind. Es gibt ein paar andere Fokusthemen, da sind andere Experten und da sollte man sich auch mal genau an die wenden.
Ja, definitiv. Gut, dann lass uns das Ganze abschließen mit dem letzten Punkt.
Genau, fehlende Markenverknüpfung. Da hatte ich auch neulich bei LinkedIn zugepostet, gab auch coole Diskussionen, haben uns auch ein paar Brands angeschrieben, die passenderweise genau das Problem hatten. Das heißt, sie kriegen nicht in Griff, dass ihre Marke, die sie sozusagen vermeintlich richtig in der Markenregistrierung oder auch in den Flatfiles angelegt haben, auch so dann am Ende dem Kunden auf der Amazon-Produktseite angezeigt wird. Wozu führt das? Das führt dazu, dass wenn ich dann auf diese Marke klicke, ich nicht auf den aufwendig und teuer und hübsch angelegten Brandstore komme, sondern vielleicht auf eine Fehlerseite oder auf irgendeine andere Seite, auf eine normale Suchergebnisseite oder bestenfalls auf eine falsche Markenseite. Und das tritt gar nicht so selten aus. Das hat auch oft mit der Markenregistrierung zu tun. Auch da merken wir, dass viele da sozusagen ein paar Themen noch gar nicht richtig eingeschätzt haben, sich gar nicht so richtig tief in die Brand Registry eingearbeitet haben. Das heißt, da könnt ihr viel konfigurieren. Und hier ist unser Learning, dass das wirklich durchweg Top-Marken betrifft. Ich habe das neulich einmal für Bugatti analysiert, aber man könnte mir jetzt sozusagen 50 Top-Marken geben und ich würde sagen, bei mindestens 40 würde man wahrscheinlich so mindestens 5-10% falsche Markenverknüpfungen finden.
Ja, definitiv. Alright, dann vielleicht nochmal einmal zum Abschluss. Eine kleine Empfehlung für unseren Blog. Wir haben mit unserem Partner Bird da einen Beitrag verfasst. Da geht es um die verschiedenen Versandmodelle, die man so auf Amazon nutzen kann. Und da gibt es ja ein neues Modell, Seller Fulfilled Prime. Da war ich neulich auch in einer Expertendiskussion mit der Petra von Bird. Und ja, da haben wir darüber gesprochen. Das haben wir jetzt nochmal für euch im Beitrag zusammengefasst. Das ist sicherlich für viele sehr, sehr interessant, gerade wenn man berücksichtigt, dass der Großteil einfach mit Prime einkauft, dass der Prime-Filter teilweise schon vorab eingestellt ist in der App und ihr einfach per FBM, das heißt im Eigenversand bisher versendet, ist das eine richtig coole neue Möglichkeit, die da geschaffen wurde mit diesem Seller-Fulfilled Prime. Aber da gehen natürlich auch ein paar Anforderungen mit einher. Das heißt, schaut euch das an, wenn das Thema interessant für euch ist. Und in dem Sinne würde ich sagen, Moritz, es sei denn, du hast noch Punkte, haben wir es, oder? Was meinst du?
Genau, das war's und dann freue ich mich auf die nächste Folge. Schickt uns gerne wieder Feedback, wie ihr die Tipps findet oder ob ihr auch noch andere Learnings habt, die wir gerne mal thematisieren sollen.
Alright, ciao, ciao.
Ciao, mach's gut.
Du möchtest noch mehr lernen und immer up to date sein? Dann folge MoveSell auf YouTube und LinkedIn.